Es gibt Bibeltexte, die sollten nicht in der Kirche gelesen werden, sondern die sollten in Gefängnissen an die Wände gesprayt werden oder gepinselt werden in großen Buchstaben oder die sollten in Zellentüren eingraviert werden, auf der Innenseite und auf der Außenseite. Die sollten vielleicht in kurze Werbeslogans irgendwie gepackt werden, damit so Betreiberfirmen von Gefängnissen sich das in ihre Logos einbauen können. Unser heutiger Predigttext ist so ein Text, der eigentlich jeden Morgen in einem Gefängnis verlesen werden könnte, um den Menschen dort zu sagen, Gott hat mit jeder und jedem von euch etwas ganz Besonderes vor. Jede und jeder von euch hat eine besondere Bedeutung für diese Welt. Unser Text steht am Anfang des ersten Timotheusbriefes. In diesem Brief spricht der Apostel Paulus in der Ich-Form. Und er schreibt an seinen Schüler Timotheus, und deswegen heißt der Brief Timotheusbrief. Es scheint so, als hätte der Apostel Paulus diesen Brief geschrieben, aber in der theologischen Wissenschaft wissen wir, dass das vermutlich nicht der Paulus war. Das weiß man, weil man die Sätze analysiert und die Grammatik, und dann kommt man zu dem Schluss, dass das wahrscheinlich jemand anders verfasst hat. Ich sage das euch nicht, damit wir diesen Text nicht ernst nehmen, ganz bestimmt nicht. Ich sage euch, wir müssen diesen Text ernst nehmen und er hat uns etwas zu sagen. Und gerade weil es jemand geschrieben hat, der ein bisschen abstrakter auf das Leben des Paulus guckt, vielleicht ist gerade deshalb dieser Text so wertvoll. Am Anfang unseres Bibeltextes, deswegen erzähle ich euch das jetzt schon, am Anfang unseres Bibeltextes erzählt der Paulus aus seinem Leben. Aber es ist sehr kurz und sehr scherenschnittartig. Und ich glaube, das verstehen wir besser, wenn wir wissen, dieser Brief wurde nicht von Paulus selbst verfasst, sondern von jemand anderem. Also ich glaube, das vereinfacht das Lesen für uns. Und ich glaube, dass es eine gute Perspektive ist, dass uns das sehr viel sagen kann, wenn das Leben des Paulus als ein Beispiel genommen wird für eine ganz wichtige Botschaft. Also ich lese euch aus der Bibel, aus dem Timotheusbrief, und sozusagen Paulus spricht hier. Ich danke unserem Herrn Christus Jesus, der mich stark gemacht hat und für treu erachtet hat und in das Amt eingesetzt hat, mich, der ich früher ein Lästerer und ein Verfolger und ein Frevler war. Aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren, denn ich habe es unwissend getan, im Unglauben. Es ist aber desto reicher geworden die Gnade unseres Herrn samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Das ist gewisslich wahr und ein teuer wertes Wort. Christus Jesus ist in die Welt gekommen, die Sünder selig zu machen, unter denen ich der Erste bin. Aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, dass Christus Jesus an mir als Erstem alle Geduld erweise zum Vorbild denen, die an ihn glauben sollten, zum ewigen Leben. Aber Gott, dem ewigen König, dem Unvergänglichen und Unsichtbaren, der allein Gott ist, sei Ehre und Preis in Ewigkeit. Amen. Also Paulus spricht über sein Leben und er stellt seinen Werdegang vor. Er war früher jemanden, der Christen verfolgt hat und der andere Menschen dazu angestiftet hat, Christen zu töten. Er war ein Anstifter zum Mord eigentlich, so muss man es sagen. Und heute ist er jemand, der selbst in vielfacher Weise ungerecht behandelt wird, weil er eine gute Nachricht für alle verkündet. Er verkündet die gute Nachricht, Jesus ist in die Welt gekommen, um Sünder selig zu machen, Sünder wie Paulus. Ich habe gesagt, dieser Text müsste eigentlich in Gefängnissen gepredigt werden. Ich habe es deshalb gesagt, weil ich denke, in Gefängnissen sitzen hauptsächlich Menschen, die anderen Menschen etwas Böses angetan haben. In Gefängnissen sitzen bestimmt auch unschuldige Leute, aber meistens sind es doch Menschen, die sich irgendwie dem Bösen ausgesetzt haben, die in irgendeiner Weise vom Bösen überwunden wurden und dann anderen Menschen etwas weggenommen haben oder anderen etwas angetan haben, sie verletzt haben. Und ich denke, diese Zeit im Gefängnis sollte doch für diese Menschen eine Zeit sein, in der sie ihre Vergangenheit überwinden können und in der sie ein kostbares Leben ergreifen, dieses kostbare Leben, für das sie eigentlich bestimmt sind. eigentlich sind sie doch dazu da, um sich selbst und anderen Gutes zu tun. So wie Paulus sich auch von diesem alten Leben abgewandt hat, zu einem Leben, in dem er eine gute Nachricht verkündet und nicht eine Nachricht des Todes. Und für solch eine schwierige Lebensumkehr ist es doch gut, eine solche frohe Botschaft zu hören. So wie der Paulus auch. Ich habe es jetzt ein bisschen umformuliert, was Paulus gesagt hat, damit so die Botschaft noch ein bisschen deutlicher wird. Also Paulus schreibt, was ich getan habe, habe ich unwissend im Unglauben getan, aber desto reicher wurde die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Also er sagt, je schlimmer die Taten waren, was ich getan habe, umso größer wurde auch die Gnade. Also ich denke, wenn Menschen schuldig geworden sind, dann fragen sie, wie kann ich mit dieser Schuld umgehen? Was kann ich mit meiner Vergangenheit tun? Wie kann ich jetzt mit dieser Schuld weitergehen? Wie kann ich ein neues Leben beginnen? Und in Timotheusbrief steht, je schlimmer die Taten sind, umso größer ist auch die Gnade Gottes. Also deine Tat kann niemals so schlimm sein, dass sie von der Gnade Gottes nicht aufgesogen wird. Du kannst nie so viel Wasser verschüttet haben, dass der Schwamm Gottes dieses Wasser nicht aufwischt und wegwischt. Die Gnade Gottes reicht für jede noch so böse Tat aus. Es gibt auch Menschen, glaube ich, die fragen sich, wie sie weiterleben können bei all dem Ungerechten und bei all dem Bösen, was sie selbst aushalten müssen. Es geht ja nicht nur um die Täter, sondern es geht auch um die Opfer, die sich fragen, wie soll es weitergehen nach dem, was mir jetzt passiert ist? Wie soll ich mit dem Schmerz umgehen, der mir zugefügt worden ist? Und ich glaube, auch für sie gilt die Unermesslichkeit der Barmherzigkeit Gottes. So groß der Schmerz ist, genauso groß ist auch die heilende Kraft Gottes. Und je größer der Schmerz wird, umso größer wird auch die barmherzige heilende Kraft Gottes. Dieses Wort, Jesus ist gekommen, um Sünder selig zu machen, das ist kein Wort, was wir irgendwie mit dem Intellekt nur begreifen müssen, sondern das ist ein Wort des Lebens, das uns genau das bringen soll, was wir in unserer Schuld oder in unserem Schmerz gerade brauchen. Freiheit der Vergebung, Heilung und Hoffnung. Insofern darf dieses Wort auch nicht nur in Gefängnissen gepredigt werden, sondern muss auch in den Kirchen gepredigt werden und gehört werden. Denn auch unter uns ist ja nicht nur Schmerz, sondern auch Schuld. Wir denken immer, die bösen Menschen, die sind irgendwo da draußen, die sitzen in den Gefängnissen, die sind in den Clans und Gangs, die sind irgendwo in Neukölln. Aber tatsächlich, nicht nur. In Tegel auch, ja, ich glaube auch. Und sie sind, glaube ich, auch hier unter uns. Wir sind auch diese Menschen. Wir sind auch die Sünder, die auf Gottes Gnade angewiesen sind. Wir brauchen für unsere Schuld und unsere Schmerzen Versöhnung und Heilung. Wir brauchen Gottes rettende Gnade. Wir brauchen seine unermessliche Geduld, die uns unzählige Male vergibt und vergisst. Jesus ist gekommen, um Sünder selig zu machen. Und jetzt frage ich euch, an was denkt ihr denn, wenn ihr das Wörtchen selig hört? An was denkt ihr da? Was gibt es da ein bestimmtes Bild, was euch in den Kopf kommt, wenn ihr dieses Wörtchen selig euch auf der Zunge zergehen lasst?
Wunschlos glücklich.
Wunschlos glücklich. Ah, du sagst es gleich. Freude.
Ja. Abgehoben.
Abgehoben.
Von anderen, die nicht selig sind. Unerreichbar.
Unerreichbar.
Seligpreisungen.
Ruhe.
Aber auch
Zweifel. Schön, wie ihr sag Marina.
Erlösung,
wenn etwas sich löst.
Von anderen schon vom irdischen Leben.
Erlösung vom irdischen
Leben. Hinüberführend.
Erlösung vom irdischen Leben ins himmlische Leben. Also haltet mal eure Sachen nochmal fest. Ich habe auch ganz stark an Bilder gedacht. Also ich habe sozusagen mir die Augen zugemacht und dieses Wörtchen selig mir auf der Zunge zergehen lassen. Und ich kann mir nicht so helfen. Ich denke an diesem Wort oder ich habe dann dieses Bild von so kleinen goldenen Barockengelchen vor Augen. Ja? diese Statuen und Bilder von speckigen Kindern, die auf diesen Barockbildern dann immer spielen. Oder ich denke an dieses Emoji mit dem Heiligenschein. Ja, das habe ich euch auf dieses Programmheft außen dran gemacht. Dieses Ding hier, das habe ich dann auch hier vor meinem inneren Auge gesehen, dieses Bild von diese selig geschlossenen Augen und dieses Grinsen wie von einem Honigkuchenpferd. So. Also selig, mir tut es ein bisschen leid, weil ich dieses Wort dadurch ja ein bisschen zerrede. Ja? Diese Bilder sind irgendwie, sind keine schönen Bilder eigentlich dafür. Aber für mich ist selig irgendwie ein kitschiges Wort auch, richtig kitschiges Wort. Und es ist eigentlich kein Wort, was ich in meinem Alltag verwende, ne? Außer eben in so einem kitschigen Sinne. Aber eigentlich ist ja das, was ihr gesagt habt, eigentlich ist genau das selig. Selig ist etwas Schönes und etwas Ernstes. Selig zu sein bedeutet für mich, eine Perspektive zu haben, die über mein jetziges Leben hinausgeht. Eine Perspektive zu haben, die über mein jetziges Leben hinausgeht. Und ich denke das erstmal ganz diesseitig und erstmal ganz konkret. Also jemand, der im Gefängnis sitzt, ist ein Sünder und er ist selig, wenn er die Perspektive hat, ich komme hier raus aus dem Gefängnis, dann habe ich meine Schuld abgesessen und die Menschen da draußen werden mich mit offenen Augen ansehen. Ich werde in meine Familie zurückkommen, in meinen Freundeskreis, in meine Gemeinde und diese Menschen werden vergessen haben, was ich in der Vergangenheit getan habe. Das alles, was ich getan habe, wird von mir abgewischt werden und ich werde ein neues Leben anfangen können, indem ich mir und anderen Menschen Gutes tue. Ich werde eine neue Arbeit bekommen. Also ich habe sogar vielleicht schon einen Vertrag mit einem Arbeitgeber, den das einfach nicht interessiert hat, was in der Vergangenheit passiert ist und der mir aufgrund meiner Fähigkeiten und Begabung einfach einen neuen Vertrag anbietet. So, das ist, glaube ich, eine selige Perspektive für jemanden, der im Gefängnis sitzt. Eine Perspektive, die über das jetzige Leben hinausgeht. Der weiß, ich komme da raus und dann fängt ein neues Leben an. Und jetzt nochmal etwas, nochmal für uns alle sündigen Menschen ein bisschen eine Perspektive. Wir sind selig, oder ein paar Sätze. Wir sind selig, wenn wir eine tiefe Hoffnung in unserem Leben haben, auch wenn es gerade nicht sehr erfolgreich aussieht. Wir sind selig, wenn wir andere Menschen lieben können, obwohl wir selbst nur ansatzweise Liebe erfahren haben. Wir sind selig, wenn wir Gott vertrauen können, obwohl wir immer wieder enttäuscht wurden. Selig sind wir, bestimmt auch irgendwann mal im Jenseits, aber selig sind wir jetzt, wenn wir dem Leben etwas abgewinnen, auch wenn es verloren erscheint. Und das hat mit Gottes Barmherzigkeit zu tun. Barmherzigkeit ist auch so ein altes Wort. Ich finde es auch ein bisschen kitschig, aber es ist sehr tief und bedeutungsvoll. Und für mich ist es ist genauso wie selig ein Wort, das ich im Alltag nicht benutzen würde. Aber das benutze ich deshalb nicht, weil es so tief und bedeutungsschwer ist. Ich traue mich gar nicht, dieses Wort in den Mund zu nehmen, weil dadurch immer so ganz große Welten aufgerufen werden. Also ich kann das gar nicht, da ist so viel drin, dass ich das im Alltag gar nicht verwenden kann. Und Barmherzigkeit bedeutet nicht nur Mitgefühl oder nicht nur Empathie, sondern jemand ist barmherzig, der nicht nur gefühlsmäßig beim anderen ist, sondern der wirklich dem anderen ein gutes Herz zeigen kann, der wirklich aus seinem Herzen heraus dem anderen etwas Gutes tut. Es gibt im Deutschen so ein Wort, das heißt Herzensgüte. Und das ist sozusagen Barmherzigkeit. Jemand, der aus seinem Herzen eine Kraft zum Guten schöpft und diese Kraft für andere benutzt. Der Inder Mohandas Gandhi oder Mahatma Gandhi, dieser große Freiheitskämpfer, der in den 1930er, 1940er Jahren erst in Südafrika und dann in Indien für Freiheit und Gerechtigkeit gekämpft hat, und zwar auf einem gewaltfreien Weg, der hat gesagt, es gibt im Menschen eine Kraft zum Guten. Es gibt eine Kraft zum Guten, die Beziehungen und Situationen auf einem guten und gewaltfreien Weg verändern kann. Und diese Kraft heißt, Und diese Kraft heißt Satyagraha. Also Gandhi hat ein neues Wort erfunden, um diese gute Kraft zu beschreiben. Und um diesen Begriff ins Deutsche zu übertragen, hat Martin Arnold und andere haben ein neues Wort im Deutschen erfunden. Und dieses Wort heißt Gütekraft. Also das ist jetzt vielleicht ein Wort, das für euch alle neu ist, Gütekraft. Und deshalb machen wir dasselbe wie vorher mit dem Wörtchen selig. Ihr nehmt mal dieses Wort in den Mund, Gütekraft, und dann schaut mal, was für ein, ob da ein Bild bei euch entsteht oder etwas. Ja, ob ein Bild entsteht oder ob ihr irgendwas damit verbinden könnt mit diesem Wort, was ihr jetzt vielleicht zum ersten Mal gehört habt.
Wenn ich zu jemandem gut bin, dann gibt mir das Kraft.
Gibt dir das Kraft. Du bist gut zu jemandem und dir gibt das Kraft.
Ich empfinde dann Kraft.
Schutz. Schutz für dich selber und Schutz für diejenigen, die um dich sind. Versucht mal, diese Bilder festzuhalten, die euch da im Kopf kommen. Also ich habe auch wieder ein sehr plastisches Bild bekommen, als ich dieses Wort so auf... Willst du was sagen, Marit?
Ja, ich weiß nicht, ob das Güte war, aber sie wusste, dass es richtig war und hat sich mit dem italienischen Premierminister angelegt und mit der Polizei wieder rumgekommen und hat gesagt, ich mach das jetzt. Und das fiel mir ein, weil du sagtest Kraft, weil das ist ja auch, also es erfordert Mut und Kraft, wenn sie das macht.
Mhm. Also sie denkt an diese Geschichte von dieser Kapitänin Rakete, die dieses Schiff mit den Geflüchteten angelegt hat in Italien, obwohl das verboten war und obwohl das ein riesiger politischer Fall war und sie hat sich mit dem italienischen Innenminister angelegt und so, aber sie wusste, das ist richtig, was ich tue und mit dieser Kraft hat sie dann dieses Schiff in den Hafen gefahren und hat das durchgezogen. Ja, vielleicht habt ihr andere Bilder. Ich habe ein Bild im Kopf bekommen. Erstmal habe ich einen Baum gesehen, so einen großen, mächtigen Baum, wie wir hier in Lichterfelde ja viele Bäume an der Straße haben. So großer, fruchtbarer, mächtiger Baum. Und dann habe ich noch ein anderes Bild gesehen und das ist eigentlich mein Bild für diese Gütekraft. Ich habe gesehen so ein kleines Pflänzchen, was sich unter einer großen Betonplatte so hervorwächst. Also es ist ja das Krasse, dass so kleine Pflanzen an den unmöglichsten Stellen immer wachsen können. Und dann durch diese Kraft, die fangen klein an und dann werden sie immer dicker und irgendwann ist das Pflänzchen so groß, dass dann die Betonplatte bricht.
Sprengkraft,
genau. Und das habe ich gesehen sozusagen. Das ist mein Bild für diese Gütekraft, dieses kleine Pflänzchen, was unter der Betonplatte hervorwächst, irgendwann stärker und stärker wird, bis dieser Beton bricht. Und genau das meine ich mit Barmherzigkeit. Ich meine eine Kraft, die voller Geduld ist, die ganz langsam, aber kontinuierlich ihre Möglichkeiten entwickelt, um die härtesten Gefängnisse aufzubrechen, die Gefängnisse von Schuld und Schmerz. Die Barmherzigkeit, so wie Pflanzen, kann die Barmherzigkeit in jeder Umgebung aufsprießen. Unter allen Umständen kann sie Neues hervorbringen. Und das ist die gute Kraft Gottes, die auch Gnade genannt wird, die unser Leben zum Guten verändert. Also was ich gerade immer mehr verstehe und was wir vielleicht alle immer mehr verstehen müssen, ist, dass das Evangelium es ist keine Botschaft für den Intellekt, sondern es ist eine Kraft, die in uns genau das wirkt, was sie hervorbringen soll. In der Bibel heißt es, das Wort Gottes ist ein Hammer, der Felsen zerschlägt. Oder es ist ein zarter Wind, der unsere Seele streichelt. Also Gott ist nicht fern über den Wolken und will von uns irgendwie intellektuell erkannt werden. Wir müssen irgendwie mit unserem Verstand eine Brücke bauen. Sondern er ist hier in unserer Welt als eine Kraft, die unsere Welt und uns zum Guten verändert.
Das weiche Wasser bricht den Stein.
Das weiche Wasser bricht den Stein.
Das ist ein Refrain eines Liedes von den Bobs.
Okay. Der kommt dir jetzt, ist dein Bild sozusagen zu dieser Gütekraft.
Fällt mir gerade ein, zu dieser Ausdauer.
Also im Prinzip könnten wir die Predigt jetzt hier aufhören, weil das ist eigentlich alles, was ich euch sagen wollte. Ich wollte euch ein Bild für diese Kraft Gottes geben, die noch in den stärksten, in den schlimmsten Momenten unseres Lebens da ist, so stark, wie wir sie brauchen. Es dauert ein bisschen, bis die Betonplatte reißt, aber irgendwann ist es soweit. Einen Gedanken habe ich jetzt aber noch zum Ende. Wir können jetzt abschalten, für die das jetzt zu viel ist, aber es ist sozusagen ein hochtheologischer Gedanke nochmal ans Ende der Predigt angeklebt. Am Ende des Bibeltextes steht nämlich dieser Satz, und an dem habe ich mich ein bisschen gestört. Da steht, aber Gott, dem ewigen König, dem Unvergänglichen und Unsichtbaren, der allein Gott ist, sei Ehre und Preis und Ewigkeit. Und ich finde, ich habe diesen Satz gelesen und das könnte uns so ein bisschen in die Irre führen, weil es könnte uns ja sagen, ja, Gott ist da oben irgendwo. Er ist irgendwo da fernab, irgendwo über den Wolken in einer Welt, die nicht unsere Welt ist, und irgendwann mal werden wir auch in diese Welt emporgehoben und dann wird alles gut. Und in gewisser Weise ist es ja auch so. Also Gott ist in einer anderen Welt als wir. Er ist in einer unvergänglichen, unsichtbaren Welt. Aber er ist eben auch hier. Er ist auch untrennbar mit unserer vergänglichen, sichtbaren Welt verflochten. Es ist auch eins. Also es ist nicht so, dass wir sagen können, hier ist Gott und hier ist Gott. Aber es ist auch nicht so, dass wir sagen können, da ist Gott nicht. Sondern in unserer Welt ist Gott mit seinem unsichtbaren, unvergänglichen, liebevollen Wesen. Und gleichzeitig ist er auch hier nicht. Es ist ein bisschen so, wie in Jesus selbst. Die alten Bekenntnisse von Jesus sagen ja, Jesus ist gleichzeitig göttliches Wesen und menschliches Wesen. Und er hat diese menschliche Natur und er hat diese göttliche Natur. Und diese beiden Naturen sind für sich getrennt. Sie sind beide vollständig, beide getrennt und für sich. Aber wenn du von außen drauf schaust, kannst du nicht unterscheiden. Sie sind so ineinander gewirkt, dass du sie von außen nicht unterscheiden kannst. Und genauso ist Gottes Präsenz in dieser Welt. Gott ist hier mit seiner ganzen Präsenz, mit seinem ganzen Wesen. Und gleichzeitig ist diese Welt auch ganz vergänglich und ganz vorläufig. Aber es ist so ineinander gewirkt, dass wir beides nicht voneinander unterscheiden können. Genauso wie in Christus Gott gegenwärtig ist und der Mensch auch gegenwärtig ist. Jesus Christus ist so das Zeichen, dass Gott in unserer Welt ist und gleichzeitig über sie hinausweist. Wem das zu viel ist an Theologie, der nimmt einfach dieses Bild mit von dieser Pflanze, die unter der Betonplatte hervorwächst, denn das auch, das ist Gottes Kraft. Und irgendwann springt diese Betonplatte und dann wird diese Welt eine andere sein. Amen. Jetzt hören wir Musik. Und wir sammeln dabei die Kollekte ein. Die Kollekte ist heute für die Geschäftsstelle der Vereinigung der Deutschen Mennoniten.